Hallo und herzlich willkommen bei Happy Work, euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum im Job und in eurem Leben. Ich bin Julia Gösch und heute spreche ich mit Marina Gerzberg, Assistant Professor in Finance an der Monash University in Melbourne in Australien. Und wir sprechen über Gender Bias, also geschlechterspezifische Vorurteile in Bezug auf Frauen in der Businesswelt, im Kunstmarkt und in Akademia. Marina erzählt von ihrer Forschung und Daten- und faktenbasiert, warum es Vorurteile gibt, wie wir sie minimieren können und was die Chancen und Risiken für Frauen und für unsere Gesellschaft in dem Zusammenhang sind. Wirklich ein super spannendes Thema mit ganz neuen Perspektiven, über die wir alle mal nachdenken sollten. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Marina, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auch mal in einem von deinen Podcasts teilzunehmen. Das ist sehr cool.
Ja, total schön. Ja, wir haben es ja tatsächlich schon seit einer Weile geplant und du bist ja in Australien heute zugeschaltet, ne? Ganz spannend. Wo bist du denn gerade?
Genau, ich bin gerade bei mir zu Hause in Melbourne. Es ist abends und auch Sommer, also die andere Welthalbkugel.
Sehr cool. Wo es bei uns gerade kalt wird, wird es bei euch gerade immer wärmer. Was für eine schöne Vorstellung.
Genau.
Mega. Ja, magst du dich mal vorstellen für die Zuhörer? Wer bist du? Was machst du? Was sollten wir alles von dir wissen?
Ja, sehr gerne. Seit Oktober 2019 bin ich Assistenzprofessorin an der Monash Business School im Bereich Finanzen. Das ist Teil vom Economics Department, also Teil von Economics auch. Und die Uni befindet sich in Melbourne. Davor habe ich mein PhD auch in Finance gemacht an der Uni Maastricht. Und während dieser Zeit hatte ich auch ein längeres Forschungsprojekt in New York. Und an diesem Besuch in New York habe ich dann noch einen Besuch an der Yale University angehangen, wo ich dann circa ein Jahr lang war. Und mein Forschungsbereich ist Gender Bias and Valuations, das heißt quasi Biases in der Bewertung von Frauen relativ zu Männern.
Super spannender Werdegang. Ja, vor allem so deine Station genau in New York oder Yale haben wir uns ja tatsächlich ein paar Mal gesehen. Und jetzt in Australien, aber auch inhaltlich gehen wir da auf jeden Fall heute noch ein bisschen mehr ein. Klingt total gut und da wollen wir gerne mehr zu erfahren. Aber vorher habe ich noch eine kleine Icebreaker-Frage für dich. Und meine Icebreaker-Frage, die passt nämlich ein bisschen thematisch, ist, was wäre denn aus deiner Sicht die größte wissenschaftliche Entdeckung, die wirklich die Welt verändern würde oder die wirklich vielleicht die Wissenschaft komplett auf den Kopf stellen könnte?
Oh, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, in meinem Forschungsbereich, wenn man feststellen könnte, dass Männer auch Kinder bekommen können, ich glaube, das würde die Welt auf den Kopf stellen.
Ja, super, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Cool. Marina, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in deine Erfahrungen und auch dein Research rein. Du bist ja, du hast gesagt, du machst Gender Bias Themen, das ist so dein Fokus und hast jetzt auch von deiner Karriere in Akademie gesprochen und du bist ja eine Frau in Akademie, also diese Themen passen super zusammen. Was sind denn für dich aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen für Frauen in Akademie oder was verbindet dich vielleicht auch mit deinem Forschungsthema persönlich? Kannst du davon mal so ein bisschen berichten?
Ja, also in der Forschung ist es sehr wichtig für den Erfolg oder für das Weiterkommen der Karriere, dass man publiziert. Und zwar in den besten Fachzeitschriften. Und von denen gibt es nur sehr, sehr wenige. Das heißt, die Konkurrenz ist sehr hoch. Man weiß schon, dass Frauen einfach viel weniger repräsentiert sind in diesen Top-Zeitschriften, in diesen Top-Fachzeitschriften. Und da darin der Erfolg gemessen wird, gibt es auch weniger Professorinnen an Unis. Und dieses ganze Phänomen, dass Frauen in Top-Positionen unterrepräsentiert sind, zieht sich ja durch sehr, sehr viele Wirtschaftsbereiche. Und was mich aber persönlich überrascht hat und was meine Forschung auch so ein bisschen getrieben hat, ist, dass es auch in der Kunstwelt der Fall ist. Also auf dem Auktionsmarkt, auf dem Kunstauktionsmarkt, wo die etabliertesten Künstler gehandelt werden, sind nur 4% weiblich. Und das hat mich überrascht, da an Kunstakademien 50% der Studenten und Studentinnen oder der Studentinnen weiblich sind. Das bedeutet, dass Frauen nicht weniger Interesse an einer Kunstkarriere haben, aber dann doch irgendwie doch oben sehr unterrepräsentiert sind. Und diese Beobachtung hat mein Interesse erweckt, diese Situation zu erforschen, in denen Frauen in den unteren Ebenen sehr stark vertreten sind, aber dann auf den Top-Ebenen unterpräsentiert sind. Und das ist in der Forschung manchmal der Fall, aber auch in anderen Bereichen. Also quasi, dass diese Leaky Pipeline, dass es nach oben hin immer weniger Frauen gibt.
Super, super spannend und krass, dass es in Akademie so ist und dass sich das ja auch auf dein Forschungsthema dann bezieht, wo ja du auch ins Business schaust. Wie ist es denn, vielleicht bevor wir da reingehen, wie ist es denn für dich persönlich? Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht? Wie wirkt sich das Ganze auf so eine Karriere in Akademie auf? Was sind so die besonderen Herausforderungen für eine Frau so aus der persönlichen Brille?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es auf meinem Level, das heißt auf dem unteren Level, habe ich eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht und ich habe diesen als Frau keine größeren Probleme erfahren. Aber man merkt es, glaube ich, eher auf höheren Ebenen, wo es halt kaum weibliche Professorinnen gibt. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass man quasi 6 Jahre Zeit hat auf einem Tenure-Track, um sich zu beweisen, um zu publizieren.
Und diese Magst du kurz sagen, was ein Tenure-Track ist, für alle, die es nicht wissen?
Ja, sehr gerne. Also wenn man als Assistenz- oder Junior-Professorin anfängt, dann gibt es die Aussicht, dass man volle Professorin wird, wenn man in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Bedingungen erfüllt. Und diese Bedingungen sind häufig eine bestimmte Anzahl und eine bestimmte Qualität an Publikationen. Und das sind gewöhnlicherweise 6 Jahre, in denen man zum Beispiel 3 bis 6 Top-Publikationen haben muss. Und wenn man das erreicht, dann bekommt man diese Tenure und dann ist man volle Professorin und dann kann man quasi nicht mehr entlassen werden. Also man hat dann Jobsicherheit. Und für Frauen fällt diese Zeit von 6 Jahren, in der man wirklich top performen muss, auch gleichzeitig auf diese Zeit der Familienplanung rein. Und das stellt dann natürlich einen kleinen Nachteil für Frauen dar, im Gegensatz zu Männern, die das halt nicht haben, diese mögliche Unterbrechung. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, die möglicherweise für Frauen vielleicht schwieriger sein könnte als für Männer, der Frauen, es wird gezeigt, dass Frauen etwas weniger confident sind oder Selbstbewusstsein haben, dass man häufig sehr viel negative Kritik bekommt auf seine Arbeit. Und es gibt sehr, sehr wenige Erfolgserlebnisse. Und damit muss man halt klarkommen können. Und es könnte sein, dass Frauen zum Beispiel auf so etwas weniger Lust haben zum Beispiel als Männer und deshalb so eine Karriere gar nicht durchziehen möchten.
Total spannend, ja. Also ganz viele Themen, wo man ganz, ganz viel nur drüber sprechen sollte und könnte. Aber lass uns vielleicht sogar mal jetzt umschwenken auf dein Forschungsthema, weil da wollen wir noch viel tiefer gehen in das Thema Gender Bias. Magst du mal erzählen, worum es da geht und welche Vorurteile auf Frauen auch in der Businesswelt jetzt vor allem bestehen und was du so rausgefunden hast? Wir wollen mehr erfahren.
Ja, sehr gerne. Also eine Erklärung für dieses Phänomen, dass Frauen in Top-Positionen unterrepräsentiert sind, ist, dass die Arbeit von Frauen bei ähnlicher Qualität schlechter beurteilt wird als die gleiche Arbeit von Männern, ja, wenn diese bewertet wird. Das heißt, dass an Frauen eine andere Messlatte angewendet wird als für Männer. Das heißt zum Beispiel im Publikationsbereich, dass die Studien von Frauen einer höheren Qualität entsprechen müssen, damit sie von Editoren, von diesen Fachzeitschriften publiziert werden. In der Kunstwelt würde das zum Beispiel bedeuten, dass das Kunstwerk einer Frau besser sein muss als das Kunstwerk von einem Mann, damit zum Beispiel ein Kunstdealer die Künstlerin repräsentiert. Und das sind halt dann quasi Gender Biases in Bewertungen. Und womit ich mich in meiner Forschung befasse, ist, wer diese Schranke oder wer diese höhere Messlatte an Frauen stellt. Also das heißt, das sind halt sozusagen Gatekeeper. Und ich erforsche, wer diese Gatekeeper sind und an welche diese Barrieren dann auftreten. Es ist nämlich genug, dass es einen Gatekeeper im System gibt, um einen Gender Bias im ganzen System zu propagieren und eine Barriere für Frauen zu stellen, für die es schwieriger macht, die Karriereleiter hochzuklettern.
Ja, spannend, total spannend. Und eine Frage, die mir auch direkt in den Kopf kam, ich weiß nicht, ob man die so beantworten kann, ist, wenn Frauen härter bewertet werden, wer sind diese Gatekeeper? Das ist die eine Frage, die du selber ja untersuchst, aber auch, warum werden sie härter bewertet? Also was sind denn da, schaut ihr da rein, was sind da die Gründe und was sind da vielleicht auch Kriterien, an denen du das mal mit einem Beispiel festmachen kannst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in meiner Forschung befasse ich mich nicht mit den Gründen so sehr, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Forschung in diesem Bereich. Und es gibt zwei grobe Kategorien von Gründen. Und einmal ist es statistische Diskriminierung und einmal ist es übersetzt gesagt Geschmacksdiskriminierung. Und bei der statistischen Diskriminierung, das funktioniert so, man hat zum Beispiel nicht genug Information, um jemanden zu bewerten. Ja, das heißt, sagen wir mal, wir haben eine Künstlerin, ja, und der Kunstdealer, der sie repräsentieren möchte, guckt sich ihr Kunstwerk an. Und man kann natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was die Qualität von diesem Kunstwerk ist. Und um diese fehlende Information zu füllen, benutzt man quasi Statistiken, ja. Und die Statistik zeigt, dass die Kunstwerke von Männern für mehr Geld gehandelt werden. Das heißt, diese fehlende Information füllt man auf mit Statistiken, die häufig positiv für Männer ausfallen. Ja, das ist eine Quelle. Dann gibt es auch eine andere Quelle, diese Taste-Based oder Geschmacksdiskriminierung. Und dabei ist es so, dass man sich denkt, okay, ich mag Frauen einfach nicht. Ja, und deshalb möchte ich nichts mit denen zu tun haben. Zum Beispiel in Vorständen könnte es sein, dass Vorstände, die nur aus Männern bestehen, die sich denken, okay, ich will einfach nichts mit Frauen zu tun haben, auch wenn der Vorstand durch die Ergänzung von einer Frau besser werden könnte. Ich zahle den Preis für einen schlechteren Vorstand, weil ich nichts mit Frauen zu tun haben will, weil ich einfach den Umgang nicht mag.
Also an sich führt dieses Bias nicht zu einer besseren Situation oder nicht mal unbedingt zum Vorteil für eine Gruppe, denn das gesamte Unternehmen oder die gesamte Gesellschaft hat sogar Nachteile daraus. Kann man das so sagen?
Das kommt drauf an. Also natürlich gibt es die Annahme, dass Qualität oder Fähigkeiten zwischen Männern und Frauen gleich verteilt sind. Das heißt, im Schnitt sollten Männer und Frauen gleich gut sein. Und wenn man Frauen dann einfach ausschließt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mit einer Gruppe endet, die schlechter ist, als sie sein könnte. Aber dann gibt es noch sehr viele andere Gesichtspunkte, sowas wie Diversity. Ja, es ist nicht ganz klar, ob Diversity gut oder schlecht ist. Da streitet sich die Forschung etwas.
Spannend, spannend. Und ich habe jetzt so ein paar Fragen quer reingestellt, aber gibt es noch andere Erkenntnisse aus deiner Forschung, die du gerne teilen möchtest in dem Zusammenhang?
Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich vorhin die Gatekeeper angesprochen und dass ich erforsche, wo diese Gatekeeper sind, an welchen Stellen und was für Schranken sie stellen. Und meine Forschungsergebnisse zeigen tatsächlich, dass im System nicht alle einen Gender Bias haben und dass ein bestehender Gender Bias häufig vom Markt erkannt wird. Zum Beispiel im Auktionsmarkt für Kunst sieht man, dass Käufer höhere Preise für Kunstwerke für Frauen zahlen als für Kunstwerke mit ähnlichen Merkmalen von Männern. Und das bedeutet, dass die Endkäufer weiblicher Kunst eine höhere Qualität zuschreiben als der Kunst von Männern, wenn sie höhere Preise zahlen. Und das bedeutet wiederum, dass Frauen irgendwo im System an einen höheren Standard oder an eine höhere Messlatte gehalten wurden als Männer. Aber die Endkäufer merken das. Ja, also es kann zum Beispiel sein, dass Kunstdealer lieber Männer vertreten als Frauen und dadurch weniger Frauen gehandelt werden und nur die besten Frauen quasi durchkommen. Aber die Endkäufer merken das. In einer anderen Studie erforschen wir auch gerade die Frauenquote für Vorstände in Kalifornien. Die wurde 2018 eingeführt. Das heißt, jeder Vorstand musste eine Frau haben. Und bei diesen Quoten gibt es immer sehr viel Opposition, weil angenommen wird, dass es nicht genug qualifizierte Frauen gibt, um diese Quote zu erfüllen und dass dann Unternehmen darunter leiden, weil der Vorstand irgendwie schlechter wird. Wir, um zu verstehen, ob das wirklich der Fall ist, ob Aktionäre oder Investoren denken, dass es nicht genug gut qualifizierte Frauen für diese Position gibt, schauen wir uns an, wie Investoren für weibliche und männliche Kandidaten für den Vorstand abstimmen. Und ein wichtiger Punkt hier ist, dass die Vorstandsmitglieder selber neue Mitglieder auswählen. Und wir sehen, dass vor der Einführung der Quote weibliche Kandidaten, weibliche Vorstandskandidaten mehr Stimmen von Investoren bekommen als die männlichen. Und das heißt wiederum, dass weiblichen Kandidaten eine höhere Qualität zugeschrieben wird, was wiederum bedeutet, dass Frauen irgendwo vorher im Selektionsprozess an einen höheren Maßstab gehalten werden und die Investoren das aber merken. Und ein Weg, um das zu beheben, ja, man will ja eigentlich, dass Frauen und Männer gleicher Qualität sind, ist, dass man die Anzahl der Frauen erhöht. Und genau das ist das, was so eine Quote macht. Und was wir finden, ist, dass nach der Quote, ja, wo viel mehr Frauen in den Vorständen sind, dass die Zustimmung für männliche und weibliche Kandidaten ungefähr gleich sind. Das heißt, die Zustimmung für Frauen ist gesunken, als sie mehr wurden, aber nur auf das Level von Männern. Und das heißt wiederum, dass Investoren halt das merken, dass Frauen vor der Quote in einen höheren Standard gehalten wurden, aber jetzt, wo es mehr Frauen gibt, man quasi die Qualität etwas ausgeglichen hat. Und das sind zwei Situationen, in denen Frauen von Gatekeepern an einen höheren Standard gehalten wurde, das heißt in der Kunstwelt zum Beispiel oder vermutlich von Kunstdealern und im Setting von Vorständen war es vielleicht der Vorstand selbst, ja, der vielleicht männlich bleiben wollte. Aber dieser höhere Standard wird vom Markt erkannt. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass es zeigt, dass Frauen durchaus mit Männern konkurrieren können, wenn man ihnen die Chance gibt.
Ja, super interessant, die Ausführungen und auch mal zu sehen, was wirklich da auch in den Daten sich im Markt zeigt, wie der Markt auf Frauen reagiert in Führungspositionen, aber was auch die Herausforderungen sind. Und ich wollte nochmal nachhaken bei der Quote, was du erzählt hast. Bist du denn dann für oder gegen eine Frauenquote? Was hilft uns denn?
Ich glaube, was unsere Forschungsergebnisse zeigen, ist, dass nicht der Mangel an Frauen das Problem ist. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass es genug Frauen gibt, die Investoren als gut genug ansehen, dass sie im Vorstand dienen könnten. Das Problem ist, wie der Vorstand darauf reagiert. Ja, das ist das, was den Unternehmenswert zerstört. Es sind nicht die Frauen. Wir finden nämlich auch in dieser Studie, dass der Grund, warum der Aktienpreis fällt, ja, wenn diese Quote berufen wird, ist, dass wenn Vorstände eine Frau hinzufügen, sie nicht gleichzeitig das schlechteste oder das schwächste männliche Vorstandsmitglied quasi eintauschen. Und dass das das Problem ist. Das heißt, es ist nicht die Frau, sondern darauf, wie der Vorstand reagiert.
Okay, also es ist nicht so, dass Frauen schlechter sind, natürlich, aber sie müssen eigentlich einem höheren Maßstab genügen. Und wenn man eine Quote einführt, dann wird es schlechter bewertet vom Markt. Und das führt wieder zu anderen Herausforderungen, ja, dass dann Unternehmen vielleicht schlechter bewertet wird, weil dann gute Männer gehen. Und ja, da gibt es also diverse Herausforderungen. Was fehlt denn bei uns im Markt oder was fehlt in der Gesellschaft, damit das anders laufen könnte, damit wir weniger Gender-Bias haben, aber vielleicht auch, damit Frauen besser in diesem Umfeld navigieren können? Was können wir anders machen?
Ich glaube, dass eine wichtige Sache ist, das ist meine persönliche Meinung, dass man Frauen nicht versuchen sollte zu isolieren und sie quasi als ein separates Segment oder Erkennungsmerkmal zu etablieren. Ich denke, das schafft weniger Visibilität und führt dazu, dass Geschlecht als Faktor noch mehr gewichtet wird als nötig. Um ein Beispiel zu geben, in der Kunst gibt es jetzt mittlerweile viele Initiativen, wo Kunst von Frauen separat ausgestellt wird. Also es gibt Ausstellungen, die nur Frauen gewidmet sind. Und ich denke, dass es der falsche Ansatz ist. Also ich glaube, dass es besser ist, zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema abstrakte Kunst zu machen und sicherzustellen, dass auch weibliche Künstlerinnen repräsentiert werden, als dass man separate Ausstellungen für nur Frauen macht. Weil wie meine Forschung auch zeigt, Frauen können durchaus mit Männern konkurrieren, wenn sie die Chance haben. Und man sollte versuchen, Frauen als separate Gruppe zu segregieren.
Ja, total schön. Und dann hattest du auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass auch das Thema Vorbilder für Frauen wichtig ist. Gibt es denn selber Vorbilder, die du so hast in dem Bereich? Oder wer hat dich inspiriert?
Wer mich inspiriert hat, ich habe da etwas drüber nachgedacht und ich finde es sehr schwierig, ein Vorbild zu benennen. es ist häufig so, dass das Vorbild das eigene Geschlecht hat. Und dadurch, dass es weniger Frauen gibt in Top-Positionen, in Führungspositionen, ist es auch vielleicht schwieriger, ein Vorbild zu finden für Frauen. Und natürlich ist sowas sehr wichtig, weil sowas einen Weg zeigt, wie man seine Karriere bestreiten könnte, wenn man sich mit jemandem identifizieren kann, der dieses Karrierebereich erfolgreich bestritten hat. Und als ich überlegt habe über diese Frage, wer mich inspiriert hat und beeinflusst hat, da ist mir wirklich eine fiktive Figur eingefallen, und zwar Rory Gilmore von den Gilmore Girls. ich weiß nicht, ob du diese Show auch damals geschaut hast.
Ich habe sie tatsächlich nie wirklich geschaut. Also ich glaube, ich habe mal ein, zwei Folgen geschaut und weiß aber von ganz vielen Frauen, dass sie die lieben. Also vielleicht hole ich es jetzt mal nach, so 20 Jahre später.
Ja, also genau, es geht halt da um eine alleinerziehende Mutter, die eine Tochter hat. Und meine Mutter ist auch alleinerziehend und hat eine Tochter, das heißt mich. Und diese Tochter Rory geht halt auf eine städtliche, eher unterdurchschnittliche Schule, aber hat immer große Ambitionen und verfolgt diese auch und kommt niemals vom Weg ab. Und irgendwann kommt sie halt, fängt sie halt an Yale zu studieren, was eine ziemlich große Sache ist dafür, dass sie aus dieser kleinen Stadt kommt. Und ja, als ich dann damals diesen Besuch in Yale hatte, ja, ich habe mich wie Rory gefühlt und dachte, oh mein Gott, das ist so spannend. Also ich würde sagen, dass mir das schon so ein bisschen den Weg gewiesen hat.
Total cool, ja, total schön, wie einem auch, du hast es gesagt, das ist eine fiktive Geschichte, aber wie auch sowas Rollenvorbilder einem bieten kann und dich inspiriert hat und du dann auch tatsächlich Parallelen aufbauen konntest, weil das ist ja auch ein schönes Learning. Man muss ja nicht immer die Frauen oder die Männer auch als Rollenvorbilder im direkten Umfeld haben. Das geht ja vielleicht auch gar nicht, ja, je nachdem, wo man wohnt oder wo man herkommt und was für ein Umfeld man ist. Also man kann sie auch ja irgendwie über Medien und Co. heutzutage in einer globalisierten Welt sich über suchende Bücher oder Podcasts. Das ist total schön. Ja, hast du denn noch abschließend weitere Empfehlungen oder einen Blick so in die Zukunft? Wo bewegt sich unsere Welt hin oder sollte sich unsere Welt hinbewegen mit diesem Thema Gender Bias oder auch gerne Frauen in der Businesswelt oder im Kunstmarkt?
Ja, also ich glaube, dass in der Zukunft Unternehmen es sich nicht mehr leisten können, bestimmte Frauenquoten nicht zu erfüllen. Also das Unternehmen eine bestimmte Repräsentierung an Frauen in Führungsebenen brauchen werden. Und aus regulatorischer, aber auch vor allem aus Reputationssicht. Zum Beispiel in den USA, was wir sehen, ist, dass wichtige institutionelle Investoren sehr großen Druck auf Unternehmen ausüben, damit Frauen in Führungspositionen oder in Vorstände kommen. Ja, und das ist wirklich etwas, was relevant ist auf Führungsebenen. In den unteren Ebenen haben Unternehmen häufig viele Frauen. Es kommt natürlich auf die Industrie an. Aber es geht da wirklich um Führungsebenen. Und ich glaube, man darf da nicht warten, bis der gesellschaftliche Druck so hoch wird, dass man schnell handeln muss und das umsetzen muss. Also es ist, glaube ich, besser, jetzt schon dafür zu sorgen, dass man eine Pipeline von Frauen aufbaut, die auf Führungsebenen funktionieren können, mit denen man die Führungsebenen besetzen kann. Und ich denke, dass wenn man diese Pipeline hat, aber sie leaky ist, das heißt, dass aus dieser Pipeline Frauen nicht wirklich in Führungspositionen kommen, dann muss man als Unternehmen versuchen zu verstehen, woran das liegt, was dann die Hindernisse sind. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Es kann die Unternehmenskultur sein, es können die Arbeitskonditionen sein. Zum Beispiel kann es sein, dass eine lange Verfügbarkeit an Stunden und konstante Flexibilität für Frauen nicht so sehr passt und ja, sie deshalb nicht in Führungspositionen kommen. Und ich denke, dass das unumgänglich wird für Unternehmen und dass sie sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschland da im Gegensatz zu den USA zum Beispiel noch etwas hinterherhängt. Aber es wird auf jeden Fall.
Wow, okay. Magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Inwiefern ist Deutschland hinterher?
Ja, zum Beispiel wurde in den USA bereits die erste harte Quote eingeführt. Das heißt, es ist vom Gesetzgeber festgelegt, dass man eine Frau haben muss. Und in Deutschland scheint es schon noch so, dass sich Unternehmen da raus erklären können. Ja, also man sieht halt auch, dass in den USA zum Beispiel ein höherer Anteil von Führungsebenen in Vorständen von Frauen belegt sind als in Deutschland.
Spannend. Also richtig viel Potenzial in dem Thema und bin mir ganz sicher, dass wir da noch sehr viel hören werden über das Thema selbst und auch von dir und deiner Forschung. Wo kann man denn, wenn man sich zu dem Thema informieren möchte, wenn man mehr lernen möchte, wo kann man das tun und wie kann man auch mit dir in Kontakt treten oder über deine Forschung mehr erfahren?
Ich denke, dass das Thema gerade immer sehr, sehr, dass es sehr aktuell ist. Und ich selber informiere mich im Economist. Es gibt viele, Forscherinnen und Forscher, die zu diesem Thema forschen. Und mich selber kann man über Google finden. Ich habe eine eigene Google-Webseite und da publiziere ich auch meine eigene Forschung. Man kann mich auch auf LinkedIn finden. Und mein Twitter-Handle ist MarinaMBGG.
Okay, da kann man dich dann direkt kontaktieren. Super schön. Marina, vielen, vielen Dank für all deine Insights und das tolle Interview zu diesem spannenden Thema, wo ich jetzt persönlich auch noch gerne viel mehr drüber erfahren möchte und wir uns ja auf jeden Fall auch dazu austauschen, was ich immer ganz bereichernd und schön finde. Gibt es noch was zum Abschluss, was du all den Hörern mitgeben möchtest, was du vielleicht noch nicht gesagt hast, bevor wir uns verabschieden?
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielen Dank, Julia, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und hat super viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern. Danke dir, Marina. Bis bald. Ja, diese Folge mit Marina zum Thema Gender Bias hat wirklich mal ein ganz neues Thema beleuchtet, beziehungsweise ein neues Licht auf ein Thema geworfen und Bewusstsein geschaffen und zum Nachdenken angeregt. Was muss sich noch ändern, damit wir gerechte Chancen für alle in der Businesswelt und in anderen Arbeitsmärkten schaffen? Und wo dürfen wir auch selbst mal schauen, welche Vorurteile wir noch haben und wie wir sie aus dem Weg räumen? Teilt eure Gedanken super gern mit mir über Instagram auf aloi_happiness oder direkt auf meinem Profil auf LinkedIn über Julia Gösch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie super gern mit anderen und hinterlasst mir eine positive Bewertung, damit noch mehr Menschen davon erfahren und ja, etwas zu diesem super spannenden Thema lernen und sich damit auseinandersetzen. In diesem Sinne, aloi, lasst es euch gut gehen und bis bald.